Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf das Wort Gottes auch wieder aus dem ersten Buch Mose in Kapitel 3 und wir lesen dort weiter, wo wir in der Schriftlesung aufgehört haben, ab Vers 7. 1. Mose, Kapitel 3, ab Vers 7 bis zum Ende des Kapitels. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das ist das Wort des Herrn. Verkündige das Wort Gottes heute unter dem Titel Sünde und Advent, die erste Evangeliumsverheißung im Garten Eden. Sünde und Advent, die erste Evangeliumsverheißung im Garten Eden. Und ich habe drei Gliederungspunkte. Der erste lautet die Folgen der Sünde. Der zweite, Gottes Fragen an den Menschen. Und drittens, die erste Evangeliumsverheißung im Garten Eden. Und wir beginnen bei Punkt 1, die Folgen der Sünde. Also Gott hatte, wir haben es in der ersten Schriftlesung gehört, den Menschen geschaffen und hat ihn in seinem Ebenbild geschaffen als Repräsentant von ihm. Aber Adam und Eva haben gegen Gott gesündigt. Wir haben das bereits gehört und jetzt wollen wir darauf achten, was die Folgen des Sündenfalls sind, unter dem wir heute alle auch noch stehen. Und die erste Folge des Sündenfalls ist in Vers 7 zu lesen, und das ist das erstmal eine neue Fähigkeit, die der Mensch bekommen hat, die er vorher nicht hatte. Und diese Fähigkeit besteht darin, dass er nun das Böse erkennen kann. Also wir Menschen sind seit dem Sündenfall in der Lage, das moralisch Böse zu erkennen. Diese Fähigkeit haben wir aber, wir haben einen hohen Preis bezahlt für diese Fähigkeit, denn die Fähigkeit, das Böse zu erkennen, geht einher mit dem selber böse werden. Also wir sind als Menschen seit dem Sündenfall moralisch böse geworden, weil wir uns von dem guten Gott abgewandt haben. Also Erkenntnis des Bösen, dazu sind wir befähigt, aber es geht einher mit dem selber böse werden und auch der Unfähigkeit, das Gute zu erwählen. Das ist die erste Folge des Sündenfalls. Weitere Folgen, das sind auch bei der Vers 7 und auch in Vers 8 lesen wir das. Adam spricht von Angst und von Nacktheit oder auch einer gewissen Scham, die damit einhergeht. Also Menschen haben seit dem Sündenfall eine Grundangst, eine Urangst, die sich daraus speist, dass der Mensch weiß, dass er vor Gott grundsätzlich nun seit dem Sündenfall in Verdammnis steht. Also Gott hat gesagt, du wirst gewisslich sterben, und der Mensch weiß, dass er im tiefen Inneren Gottes Willen nicht entspricht, dadurch schuldig vor ihm ist und somit eigentlich ein Feind Gottes geworden ist und Gott ein Feind des Menschen geworden ist. Es ist eine Urangst, ein Bewusstsein der Schuld vor Gott und dass wir im tiefen Inneren wissen, dass wir unter dem Urteil der Verdammnis stehen. Also jeder Mensch hat diese Grundangst und alle anderen Ängste, die wir haben, sind eigentlich Ableger von dieser Grundangst, die wir haben. Also der Mensch fürchtet sich eigentlich vor Gott, weil er seinem Gesetz nicht mehr entspricht. Ein weiterer Punkt, den Adam anspricht, er sagt, ich bin nackt. Und Adam und Eva waren vorher schon nackt, das war aber überhaupt kein Problem. Und nach dem Sündenfall wird es plötzlich zu einem Problem. Das Bewusstsein der Nacktheit, das einsetzt. Und ich denke, es bedeutet, dass der Mensch um seiner eigenen Schwachheit, sich seiner eigenen Schwachheit bewusst geworden ist und seiner Verletzlichkeit, die er nun hat. Und dass dadurch auch durch dieses Gefühl der Unzulänglichkeit eine gewisse Scham entsteht. Wie gehen Adam und Eva mit dieser Angst und mit dieser Scham um? Sie tun zwei Dinge. Zum einen benutzen sie Feigenblätter, um sich zu bedecken, um ihre Scham zu bedecken vor Gott und voreinander. Und sie verstecken sich hinter Bäumen. Das sind zwei Dinge, die sie tun. Sie machen sich Blätter, also sie benutzen den Feigenbaum, um sich Blätter abzumachen. Und sie verstecken sich hinter Bäumen. Und das ist ganz interessant, weil Adam und Eva eigentlich, was sie tun, ist, sie benutzen Teile der Schöpfung, um sich vor dem Schöpfer zu verstecken. Feigenblätter sind Teile der Schöpfung und Bäume sind auch Teile der Schöpfung. Also all die Dinge, die Gott geschaffen hat. Und diese Dinge benutzen sie nun, um sich vor dem Schöpfer zu verstecken. Sie versuchen auch vor Gott zu fliehen. Und allein die Tatsache, dass sie vor Gott fliehen, ist ja auch schon Sünde in sich. Und dadurch lernen wir auch, dass der Sünder dazu geneigt ist, mit Sünde zu versuchen, sein Sündenproblem zu lösen. Ja, also er hat gegen Gott gesündigt. Und nun, anstatt zu sagen, Adam und Eva halten sich bei der Hand und sagen, lieber Vater, wir haben was Schreckliches getan, kannst du uns helfen? Nein, sie verstecken sich vor Gott. Also sie laden eigentlich noch mehr Sünde auf sich. Und wir kommen am Ende der Predigt nochmal auf die Feigenblätter zu sprechen, aber an dieser Stelle möchte ich uns fragen, was sind denn Feigenblätter und die Bäume in unserem Leben? Also was sind die Feigenblätter, die wir benutzen, um unsere Scham, unsere Schuld vor uns selbst zu bedecken, auch vor anderen zu bedecken? Und was sind die Bäume in unserem Leben, hinter denen wir uns vor Gott verstecken? Wenn man das liest, also sich hinter Bäumen vor Gott verstecken, es ist lächerlich und naiv zu denken, man könnte sich hinter Bäumen vor Gott verstecken. Und es ist lächerlich und naiv zu denken, ein Feigenblatt würde irgendwie ein Schuld- oder ein Schamproblem lösen. Ja? Aber Feigenblätter und Bäume als Grundtypen zu verstehen, die wir heute auch noch benutzen. Also unsere Feigenblätter, unsere Bäume, hinter denen wir uns verstecken, sind vor Gott genauso lächerlich und naiv wie das Feigenblatt und dann die Bäume, die Adam und Eva damals selber benutzt haben. Also es sind alles Mittel der Flucht und der Ablenkung und Zerstreuung, die das eigentliche Problem überhaupt nicht angehen. Ja, ein konkretes Beispiel vielleicht, eine Psychologiestudentin erzählte mir mal, wenn Menschen eine Selbstkonzeptstörung haben, also wenn sie mit sich selber im Unreinen sind, dann tun sie häufig zwei Dinge. Sie trinken Alkohol und schauen Fernsehen. Also das sind zwei Mittel der Selbstbetäubung. Das könnte zum Beispiel so ein Feigenblatt sein. Alkohol trinken und Fernsehen schauen als Mittel der Selbstbetäubung, weil man mit sich selber im Unreinen ist. Ich habe den Begriff des Selbstkonzeptes gerade gewählt. Also wenn jemand mal eine Selbstkonzeptstörung hatte, dann waren es Adam und Eva, weil sie perfekt und gut geschaffen wurden, in völliger Harmonie mit dem Schöpfer standen und dann in Sünde gefallen sind. Eine weitere Folge der Sünde ist die Verschiebung der Verantwortung. Das sind die Verse 12 und 13. Gott spricht die Menschen direkt an und Adam beschuldigt eigentlich seine Frau und indirekt auch Gott. Warum hast du davon gegessen oder hast du von dem Baum gegessen? Ja, ich habe davon gegessen, da gibt es zu, aber die Frau hat mir davon gegeben, Klammer auf, die du gemacht hast, Gott, Klammer zu. Ja, also das ist diese Tendenz, eigentlich war es Eva und eigentlich ist sogar Gott dran schuld, weil du hast mir diese Frau ja gegeben, die mir davon gegeben hat. Eva macht es nicht viel besser. Warum hast du das getan, fragt Gott, die Schlange. Die Schlange war es. Okay, also diese Tendenz im Menschen, die eigene Schuld so halb zuzugeben, aber gleich anzufügen, dass da eigentlich noch ein anderer Grund ist, eine andere Person, ein Umstand, der das eigentlich erklärt, warum. Also jetzt Adam gesagt hätte, wenn Eva jetzt mir das nicht gegeben hätte, hätte ich das nicht gemacht. Ja? Also die Tendenz im Menschen, Verantwortung für Schuld zu verschieben. Das sind jetzt direkte Konsequenzen der Sünde. Ab Vers 14 macht Gott dann Ankündigungen. Das könnte man vielleicht auch langfristige Folgen der Sünde nennen. In Vers 14 wird die Schlange zuerst verflucht. Also die Schlange wird verflucht. Es ist also davon auszugehen, dass die Schlange vor dem Sündenfall Beine hatte und Gott sagt, du sollst jetzt im Staub kriechen. Das hat sie ab jetzt dann nicht mehr. Eine weitere Ankündigung Gottes, was eine Folge des Sündenfalls sein wird, ist in Vers 16 zu lesen. Das bedeutet, dass die Frau nun Kinder in Schmerzen gebären wird. Also Schmerzen bei der Geburt von Kindern. Das wäre ohne Sündenfall so auch nicht gewesen. Das ist auch etwas, das es meines Wissens bis heute auch noch gibt und noch weiterhin geben wird. Ich kann es nicht aus eigener Erfahrung benennen, aber ja, gut. Dann in Vers 16 wird die Beziehung zwischen Mann und Frau angesprochen. Also Gott sagt hier, es wird ein Grundkonflikt in der Ehe geben. Und der besteht aus der Seite der Frau darin, dass sie versucht, Dominanz über den Mann zu haben und somit aus ihrer von Gott verordneten Rolle raustritt. Und der Mann wird dazu neigen, herrisch und tyrannisch mit seiner Frau umzugehen, also auch aus der leitende und schützende Funktion, Versorgungsfunktion, die wir haben, soll er auch pervertiert. Also beide, Mann und Frau, verzerren die Rollen und die Ordnungen, die Gott für die Ehe gegeben hat. Das ist auch eine Folge des Sündenfalls. Ein Grundkonflikt in der Ehe, ein Machtkampf entsteht zwischen den Geschlechtern. Eine weitere Folge des Sündenfalls sind die Verse 17 und 18, ist die Verfluchung der Arbeit. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Arbeit an sich nichts Böses ist. Die gab es auch schon vor dem Sündenfall. Gott hat ganz klar gesagt, bebaue und bewahre. Also Arbeit war schon vorher da, das Kultivieren. Aber seit dem Sündenfall ist diese Arbeit verflucht. Und sie ist mit besonderer Mühe verbunden, mit besonderer Anstrengung. Und sie geht auch einher mit Frustration und mit Stress. Das ist auch eine Folge des Sündenfalls. Und hier ist in besonderer Weise der Mann angesprochen. Eine weitere Folge des Sündenfalls ist in Vers 19, das ist der Tod. Also Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Der Tod ist letztendlich eine Folge des Sündenfalls. Wenn das nicht geschehen wäre, hätte es den Tod in der Welt nicht gegeben. Und dann eine weitere Folge, das sind die Verse 23 und 24, ist die Vertreibung aus dem Garten Eden. Also die Menschen werden aus dem Paradies verstoßen. Insgesamt, wie auch einige Theologen das beschreiben, kann man sagen, eine Folge des Sündenfalls ist einfach Entfremdung. Der Mensch ist entfremdet von Gott, seinem Schöpfer. Er ist entfremdet von seinen Mitmenschen. Er ist letztendlich auch entfremdet von sich selbst und von der Schöpfung. Und was die Schlange, und das ist ja Satan, was Satan getan hat in der Versuchung ist, dass er auch die Schöpfungsordnung Gottes durch die Versuchung umgedreht hat. Also eigentlich ist es ja so, dass Gott herrscht über alles, er herrscht über den Menschen. Zwischen Mann und Frau gibt es auch eine Rollenverteilung und beide sollen über die Schöpfung herrschen. Und Satan dreht das alles rum, indem er durch die Schlange Eva versucht, die ihren Mann versucht, und beide lehnen sich gegen Gott auf. Also Sünde ist immer eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Gott geboten hat. Also wir haben jetzt einen Überblick bekommen davon, was die Folgen von Sünde sind. Und nun kommen wir zu dem zweiten Punkt der Predigt, nämlich Gottes Fragen an den Menschen. Und das ist ab Vers 9 nochmal. Ich finde das sehr spannend, das zu lesen, weil wir daran erkennen, wie Gott selbst mit Menschen, mit Sündern umgeht. Und zwar direkt nach dem Sündenfall. Und das Erste, was wir hier lernen, ist, dass Gott ergreift die Initiative. Er spricht den Menschen an. Ja, Gott kommt runter, er sucht den Menschen. Und das ist es, wie es bis heute funktioniert. Gott durch sein Wort und seinen Geist sucht die verlorenen Sünder. Er ist der, der den ersten Schritt macht. Er ist der, der den Menschen sucht und auch findet. Ja, also jeder, der Gott gesucht hat, wurde eigentlich zuvor von Gott gesucht und dann auch von ihm gefunden. Und was macht Gott? Gott stellt den Menschen Fragen. Gott stellt den Menschen Fragen. Er stellt ihm drei Fragen. Er fragt ihn, wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und hast du von dem Baum gegessen, von dem du nicht essen solltest? Ja? Und ich denke, wir können ableiten daraus, auch wie wir vielleicht mit Mitmenschen umgehen, dass wir sie fragen, wo bist du? Und wo bist du ist nicht nur die Frage nach dem Ort, sondern es ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens, das, was Menschen glauben, das, was ihre Grundüberzeugungen sind. Wo bist du? Und daran schließen sich die anderen beiden Fragen an. Wer hat dir das gesagt? Also wo hast du diese Information her, dass du so bist, wie du bist? Was ist die Autorität, die Quelle, von der diese Information kommt? Und daran schließt sich an, hast du davon gegessen? Also hast du das in dich aufgenommen? Ja? Also wenn wir diese Fragen auch mal auf uns anwenden als Christen, wo bist du? Wir sagen, ich bin ein Kind Gottes oder ich bin in Christus, wäre eine mögliche Antwort. Wer hat dir das gesagt? Die Bibel, das Wort Gottes. Hast du davon gegessen? Ja, das ist die Milch, das Fleisch, ich lese darin, ich habe davon gegessen, ja, und ich nehme das in mich auf. Und für andere Menschen, Menschen, die nicht in Christus sind, die müssten eigentlich, wenn sie ehrlich sind, diese Fragen anders beantworten. Und das ist mal ganz hilfreich, Menschen zu helfen, dass sie sich mal bewusst werden über diese Dinge, weil viele sich ihrer Grundüberzeugung sehr unbewusst sind. Und dann nochmal zu fragen, was ist denn eigentlich, was glaubst du denn eigentlich, was richtig ist? Was sind die Autoritäten, die Lehrer oder die Theologien oder Philosophien, die du zu Rate ziehst? Ja. Also Gott stellt Fragen an den Sünder. Und nun kommen wir zum bereits letzten Punkt der Predigt, der lautet die erste Evangeliumsverheißung im Garten Eden. Und hier möchte ich besonderes Augenmerk auf zwei Verse legen. Ich lese nochmal vor den Vers 15. Dort heißt es, Gott spricht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Satz klingt erstmal etwas ungewöhnlich. Also was hat es mit diesem Samen auf sich? Der Same der Frau, eine Frau hat ja keinen Samen, was ist damit gemeint? Und wie dieser Vers, und wenn wir weiterlesen, er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist denn derjenige, der der Schlange, der Satan, den Kopf zertritt? Und da ist die Antwort Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der dem Satan den Kopf zertreten hat am Kreuz. Der Same der Frau ist ein Hinweis auf die Jungfrauengeburt. In diesem Vers verheißt Gott zum allerersten Mal den Erretter. Gott verheißt in diesem Vers zum allerersten Mal den Retter. Dieser Vers wird auch das Proto-Evangelium genannt, das Ur-Evangelium. An dieser Stelle wird zum ersten Mal der Retter verheißen. Ja? Und das ist ja auch das, wo wir im Advent dran denken, der Erretter kommt in diese Welt. Und das war auch sozusagen die erste Adventsankündigung, die es jemals gegeben hat. Und seit diesem Tag war jeden Tag Advent, bis Jesus dann wirklich kam. Und dann war Weihnachten. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Jetzt möchte ich nochmal eine Parallelstelle aufschlagen. Bitte schlagt mal auf im Neuen Testament, Kolosser 2. Vers 13, Kolosser 2, Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also Jesus Christus hat am Kreuz genau das getan, was hier vorausgesagt wurde. Er hat den Satan zerstört, er hat unsere Schuld dadurch vergeben, dass er am Kreuz ein Sühneopfer vollbracht hat. Und es ist einfach ganz, ganz schön und wichtig und tröstlich zu lesen, dass Gott eigentlich direkt nach diesem Sündenfall diese Verheißung an Adam und an Eva schon gibt. Der zweite Vers, auf den wir jetzt nochmal besonders schauen wollen, ist der Vers 21. Und dort heißt es: Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gott machte Kleider aus Fell und bekleidete sie. Wenn wir darüber nachdenken, wo kommt denn Fell her? Fell kommt von Tieren und in der Regel sind die Tiere nicht mehr dran, wenn man das als Mensch das Fell hat. Okay? Also was ist wohl passiert? Gott hat wohl, weil er die Kleider gemacht hat, Gott hat Tiere getötet, um das Fell für die Menschen zu machen. Das bedeutet, dass das erste Töten, das stattgefunden hat in der Welt, eigentlich von Gott kommt, weil er Tiere getötet hat, um dadurch Felle zu machen, Kleider für Adam und für Eva. Und wenn man so ein Fell von einem Tier abzieht, ist da in der Regel auch noch Blut dran. Also sie wurden auch mit dem Blut von Tieren bedeckt, kurz bevor sie aus dem Garten vertrieben wurden. Und das ist auch schon wieder ein erster Hinweis darauf, wie Gott später Erlösung schaffen würde. Also in der Mitte kommt dann noch im Alten Testament der ganze Opferkult und die Türopfer und all das. Hier ist auch schon ein Hinweis darauf, aber letztendlich zeigt es, dass es ein Opfer geben musste und dass die Sünder mit Blut von diesem Opfer bedeckt wurden. Und dass das besser ist als die Feigenblätter, die sie hatten. Sie hatten ja schon was an. Die Schurze waren aus Feigenblättern, aber Gott schickt sie nicht mit diesen Feigenblättern raus, sondern er bedeckt sie mit Tierblut, mit dem Fell. Vielleicht waren es sogar Lämmer, ich weiß es nicht. Aber es geht einfach darum zu verstehen, wenn wir jetzt übertragen, dass die Feigenblätter, die Adam und Eva hatten, nicht genügten, um ihre Schuld zu bedecken, sondern dass es Blut sein musste von einem Opfertier. Und dass wir heute auch die Feigenblätter, die wir haben, dass sie nicht genügen, um unsere Schuld zu bedecken. Sie sind ungenügsam. Wir brauchen auch das Blut eines Opfertieres, nämlich eines Opferlammes, nämlich von Jesus Christus, um das Grundproblem von unserer Scham und Schuld zu lösen. Also die Kleider, die wir tragen durch den Glauben an Christus, ist nicht jetzt wirklich das sprichwörtliche Tierfell, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist auch sehr wichtig für die Seelsorge, für uns selbst und für andere, dass wir also wie gesagt, das Grundproblem, die Urangst, die alle Menschen haben, kommt eben aus dieser gestörten Beziehung zum Schöpfer, aus der Schuld, die jeder Mensch hat. Es ist einmal wichtig, das zu identifizieren, dass das Grundproblem ist, die gestörte Beziehung zum Schöpfer und die Schuld. Und dann muss man schauen, welche Feigenblätter hat die Person denn über sich gelegt, mit der sie versucht, die Probleme da zu verdecken oder zu verschieben. Ja? Und dann muss man zeigen, es gibt etwas, das besser ist als ein Feigenblatt, nämlich das Blut Jesu Christi. Hier gibt es ein Kleid für dich, ein Kleid, das dir absolute Gerechtigkeit gibt, aus Gnade von Gott. Und wenn du das anziehst, wird das auch einen Effekt auf deine Urangst haben. Denn die müsstest du dann eigentlich nicht mehr haben, weil Gott sagt, ich begnadige dich. Und wenn wir mit Gott wieder versöhnt worden sind, gibt es keinen Grund mehr, diese Urangst vor ihm zu haben. So, gegen Ende jetzt. Wie kommt das jetzt auch alles in Weihnachten zusammen? Also es ist ja der 4. Advent, wir stehen kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Und ich denke, es ist wichtig, und das wurde ja auch schon letzten Sonntag auch schon gepredigt, dass wir uns in der Adventszeit und an Weihnachten auf den Kern besinnen, also auf die eigentliche Aussage. Und das ist an Weihnachten, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde. Und dann, er wurde Mensch, Jesus sagt das, mein Auftrag besteht darin, mein Leben zu geben für viele und die Werke des Teufels zu zerstören. Das hat er dann auch getan. Und im Advent sollen wir eben daran denken, dass Jesus auf die Welt kam. Und wir sind jetzt ja in einer Zeit, wo das schon geschehen ist, vor 2000 Jahren ungefähr. Und an Weihnachten sollen wir besonders an die Menschwerdung denken, aber es muss immer auch einhergehen mit dem Grund, warum Jesus kam. Also Jesus ist gekommen, um am Kreuz für Sünde zu sterben und leiblich von den Toten aufzuerstehen. Und deswegen musste er überhaupt erst in die Welt kommen. Und er hat das getan, um Gott den Vater zu verherrlichen und um uns zu erlösen. Und damit geht einher, dass wir auch an Weihnachten und auch an Karfreitag und an Ostern auch an unsere Erlösungsbedürftigkeit denken sollten. Also der Grund, warum auch Christus gekommen ist. Erlösungsbedürftigkeit klingt eigentlich noch ein bisschen zu sauber. An unsere Schuld und Sünde sollten wir denken. Ja. Und deswegen habe ich auch im ersten Punkt viel Zeit darauf verwandt, um auf die Folgen der Sünde hinzuweisen. Das sind alles Folgen, von denen jeder Mensch bis heute betroffen ist, auch wir als Christen noch davon betroffen sind. Wir sollten unsere Sünde nicht verharmlosen und nicht entschuldigen und nicht akzeptieren, aber sie sollte uns auch nicht überraschen. Also wir als Christen unter allen Menschen sollten ein Verständnis von Sünde als Sünde haben und nicht überrascht sein, wenn das zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag abends am Esstisch auch irgendwie zum Tragen kommt von uns oder von anderen, mit denen wir da sitzen. Ja. Also nicht Weihnachten als heile Weltfest, wo alles irgendwie kuschelig und heimelig und schön ist, sondern Weihnachten als eine Erinnerung an den Kern, an die Grundfragen des menschlichen Lebens. Und dann aber auch mit dem Ausblick, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also im ultimativen Sinne erst im Himmel, wenn alles wiederhergestellt sein wird, wenn alle Folgen der Sünde aufgehoben sein werden, wenn es keine Angst mehr gibt, wenn es keinen Tod mehr gibt, wenn es keine Schuld mehr gibt, wenn es keinen Konflikt zwischen Mann und Frau mehr gibt, wenn es keine Verfluchung der Arbeit mehr gibt, wenn es keine Schmerzen bei der Schwangerschaft mehr gibt. Ja. Aber auch schon hier als Begnadigte in einer schrittweisen Wiederherstellung, also eine substanzielle Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungsordnung, nicht rückwärtsgewandt auf Adam, sondern vorwärtsgewandt auf Christus. Das ist das, was wir Heiligung nennen. Nicht in Perfektion, aber wir sind in die Lage versetzt, die Folgen der Sünde in unserem Leben zu minimieren. indem wir auf Christus blicken und uns der Gnade bewusst werden, die er uns in seinem Sohn gegeben hat. Die er damals schon vorausgesagt hat im Garten Eden, wie er es dann auch durchgeführt hat, wir schauen darauf zurück. Und wir schauen auch auf den zweiten Advent, auf Jesu Wiederkommen, wie er dann auch alles wiederherstellen wird, ganz nach seiner Verheißung. Amen.